Literaturhaus Bremen, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Literaturhaus Podcast. Diesmal mit Frieda Ahrens und mein Gast in dieser Folge ist Tanja Esch. Wir sitzen gerade im schönen Literaturhaus, weil Tanja zu Besuch in Bremen ist. Hallo Tanja.
Hallo Frieda, ich freue mich sehr hier zu sein.
Ich fange mal an und stell dich mal kurz vor, damit alle, die hören, auch wissen, wer du bist. Du bist Autorin, Illustratorin und Comiczeichnerin. Du wurdest in Hanau geboren, hast in Hamburg das Zeichnen studiert und lebst da jetzt auch. Und dein erster Comic Supercool wurde mit dem Hans-Malt-Förderpreis für Buchillustration ausgezeichnet. Und dein nächster Comic, Boris Babette und lauter Skelette, hat letztes Jahr den deutschen, also 2023, den deutschen Jugendliteraturpreis erhalten. Für einen Comic einen Jugendliteraturpreis, das ist ja auch nicht so häufig, glaube ich. Hast du das Gefühl, die Comics und Graphic Novels haben gerade so ein kleines Comeback?
Würde ich schon sagen. Ich glaube, es ist tatsächlich der dritte Comic, der den deutschen Jugendliteraturpreis bekommen hat. Vorletztes Jahr war auch einer dabei, Der Duft der Kiefern von Bianca Schalburg. Aber in der Kategorie Sachbuch. Ich bin ja in der Kategorie Kinderbuch ausgezeichnet. Es freut mich auf jeden Fall. Also nicht nur, dass ich mich über den Preis natürlich freue, aber auch, dass jetzt mehr Aufmerksamkeit für Comics kommt. Und es war ja auch ein zweiter Comic nominiert, der leider nicht gewonnen hat. Tritt mit Tropf von Josephine Mark war als Jugendbuch nominiert. Das ist schon einfach toll zu sehen.
Mhm. Ja. Hast du so eine Einschätzung, so ein Gefühl, warum das so ist?
Ich glaube, es erscheinen einfach immer mehr gute Kindercomics. Vor allem seit es den Kiebitz Verlag gibt, die ja nur Kindercomics veröffentlichen, kommt da einfach super viel tolles neues Material, aber auch bei Reprodukt, bei Klett Kinderbuch, auch Belz macht Kindercomics, erscheint einfach immer mehr an tollen Büchern.
Ich hab, als ich dein Buch gekauft habe, auch mit der Buchhändlerin ganz viel, die haben so eine große Comic Abteilung ganz viel geredet und sie hat mir gleich zwei weitere empfohlen und mich überzeugt, die zu kaufen. Das waren aber keine Kindercomics, sondern ernstere Themen. Eins über die Flucht übers Mittelmeer zum Beispiel. Ich habe auch das Gefühl, dass so ernstere Themen gerade auch im Comic verhandelt werden. Ist das richtig oder bin ich einfach nur late to the party und es gab eigentlich die immer schon und ich entdecke sie gerade noch?
Ja, ich glaube, im Prinzip gibt es das schon länger. Also gerade im eher erwachsenen Comic-Bereich, ne, gibt es ja viele ernstere Themen. Ich glaube, es gibt einfach tatsächlich gerade mehr Aufmerksamkeit dafür, was natürlich toll ist.
Wie hast du dich denn für das Genre Comic entschieden? Oder war das so eine Entscheidung? Wie ist das gekommen?
Das war gar keine bewusste Entscheidung, würde ich sagen. Mein erstes Buch, super cool, sollte eigentlich eher ein Bilderbuch mit Comic-Elementen werden. Aber in erster Linie ein Bilderbuch. Und das war auch meine Bachelorarbeit damals an der HAW Hamburg, wo ich Illustration studiert habe. Und als ich angefangen habe, das irgendwie alles umzusetzen als Bilderbuch, war das irgendwie unerwartet schwierig.
Sagen wir mal kurz, für alle, die den Unterschied nicht kennen, Was ist der Unterschied? Ein Bilderbuch ist, also wie ich mir den jetzt vorstelle, Comic ist immer mit diesen Blasen und mehrere Sachen auf einer Seite und ein Bilderbuch.
Genau, im Bilderbuch haben wir eigentlich üblicherweise meistens ein großes Bild auf der Seite, oft sogar auf einer Doppelseite. Mhm. Das heißt, man muss gut irgendwie eine Seite komponieren können, man muss gut mit Raum umgehen können, man muss toll Hintergründe zeichnen können, was alles gar nicht mein Ding ist oder war. Es wird ein bisschen besser gerade. Aber das war, glaube ich, der Grund dafür, dass es einfach nicht so gut gepasst hat mit mir.
Automatisch ein Comic geworden ist.
Ja, nee, nicht automatisch, aber ich habe mir da sehr viel irgendwie einen Ast abgebrochen irgendwie an diesem Bilderbuch und es wurde und wurde nicht besser. Und irgendwann dachte ich, ich probiere jetzt einfach mal, ob es für mich irgendwie leichter ist, das in kleine Kästchen zu zeichnen. Dann habe ich das gemacht und es war leichter. Ich glaube, weil ich einfach auch gerne sehr klein zeichne und irgendwie hat es besser für mich gepasst. So, ich musste nicht so große Räume aufmachen und Perspektive war nicht ganz so im Vordergrund. Genau, das hat sich gleich besser angefühlt, muss ich sagen. Und deshalb ist super cool ein Kindercomic geworden und seitdem bin ich daran irgendwie, hänge ich daran fest an dem Genre.
Ja. Und was würdest du sagen, wie findet man so seinen Stil? Weil Comics sehen ja unglaublich unterschiedlich aus. Also nicht nur vom Erzählstil, sondern ja auch vor allem, und das ist das, glaube ich, was so am so Laien am meisten auffällt, so wie sie aussehen, wie sie grafisch gestaltet sind. Hm. Wie findet man so seinen Stil?
Das kann ich gar nicht so genau sagen. Das ist eine schwierige Frage. Ich würde auch sagen, das ist was sich organisch entwickelt, bei mir zumindest. Ne? Also wenn man das sieht, was ich vor 10 Jahren gemacht habe, sieht es anders aus als das, was ich jetzt zeichne, aber nicht völlig. Ich würde eher sagen, es hat sich immer weiter verfeinert. So. Mhm. Also es hat sich nicht völlig geändert, was ich zeichne und wie ich zeichne, aber es wird so immer besser, würde ich mal behaupten. Genau. Aber es ist jetzt keine bewusste Entscheidung, dass ich das jetzt nur noch so und so zeichnen will, sondern es ist eine organische Entwicklung zu irgendwas Neuem.
Ist es eine bewusste Entscheidung, so Kindergeschichten zu machen?
Ja, das schon, würde ich sagen. Ich glaube, das ist auch einfach das, was mir am meisten liegt. Ich finde Kinder cool, ich mag die als Publikum und ich glaube, es passt einfach zu meiner Art zu denken und zu erzählen, passt es einfach gut. Ich mag super gerne alberne Sachen, kann man auch für Erwachsene machen, ne? Aber für Kinder passt es, glaube ich, einfach sehr gut. Ja.
Ich finde es immer super faszinierend, wenn man Kinder als Publikum hat oder auch Kinder, also Kinderfiguren hat als Protas. Also es geht ja auch in Romanen sozusagen, weil ich immer das Gefühl habe, ich bin noch gar nicht so lange erwachsen und trotzdem fällt es mir, also ich kann natürlich gut mit Kindern, aber manchmal fällt es mir so schwer, mich wieder so richtig reinzudenken. Mhm. Und ich habe das Gefühl, das ist natürlich auch ein anspruchsvolles Zielpublikum vielleicht. Oder auch gar nicht, weil vielleicht ist es auch ein sehr dankbares Zielpublikum. Mhm. Aber wie findest du da so den Zugang? Oder?
Ich würde sagen, es ist beides, weil Kinder schämen sich ja jetzt nicht zu sagen, dass sie irgendwas langweilig finden. Mhm. Ich mache auch viele Veranstaltungen, viele Lesungen mit Kindern, die würden das sagen und zeigen, wenn es denen zu langweilig ist, was ich vorlese. Also es ist ein anspruchsvolles Publikum, würde ich schon sagen, aber auch ein dankbares. Also manche Witze funktionieren einfach gut mit Kindern und das ist ein Publikum, das mir nahe ist gefühlt, würde ich sagen. Ich habe schon das Gefühl, ich bin innerlich eher so 8. ich kann mich da irgendwie schon ganz gut reinfühlen, würde ich mal behaupten.
Und wie läuft so eine Comiclesung ab? Wie machst du das?
Also eine Comiclesung ist natürlich die coolste Art der Lesung.
Klar.
Weil ich natürlich unglaublich viele Bilder habe. Also im Bilderbuch oder im Kinderbuch hat man ja eine überschaubare Anzahl an Bildern pro Seite oder Kapitel. Ich habe ja meistens 6 Bilder pro Seite. Wenn ich dann so ungefähr 40 Minuten lese, das mache ich meistens aus dem Buch, dann sind das schon sowas wie 500 Bilder, die ich da zeige. Das ist natürlich viel und dadurch ist es halt fast ein filmisches Erlebnis. Ich gebe währenddessen auch immer Musik und Geräusche wieder, die halt dazu passen. Also es ist einfach ein tolles, multimediales Erlebnis und vielleicht spannender als die meisten anderen Lesungen. Ich will jetzt niemandem was vorwerfen, aber es ist natürlich ein cooles Comics sind einfach ein cooles Medium für Lesung, und weil man eben viel Material hat. Ne? Ja. Und für Kinder auch, genau.
Ja, also wahrscheinlich Spaß macht man dann mit den Geräuschen und es ist ja fast wie Film gucken.
Ja, genau. Also selbst die Kinder, die vielleicht sonst nicht so aufmerksam zuhören würden, sind dann total gepackt davon. Ne? Ja.
Jetzt haben wir gerade gesagt, du bist Autorin und Illustratorin. Was kommt dann, also man muss dazu sagen, du zeichnest das, aber du schreibst ja auch die Geschichte. Manchmal ist das bei Comics ja auch unterschiedlich. Was kommt dann zuerst, das Zeichnen oder die Geschichte?
Das ist meistens tatsächlich so ein Zusammenspiel. Also ganz am Anfang überlege ich mir ganz gerne, nach dem überhaupt Thema des Buchs, wer da mitspielen soll, also die Protagonisten. Und dann zeichne ich die zuerst und schreibe eigentlich fast allen auch so eine kleine Hintergrundbiografie. Ich weiß zumindest gerne, was essen die gerne zum Frühstück oder was mögen die gar nicht, sammeln die kleine Boote oder was auch immer machen sie gerne oder hassen sie, damit ich schon mal weiß, wie die drauf sind. Und in dem Zuge zeichne ich die auch. Also ich zeichne die und weiß so ein bisschen was über die. Aber dann nach diesem Schritt versuche ich schon eigentlich erstmal das Ganze als Text zu schreiben, bevor ich die Comicseiten skizziere.
Das heißt, es gibt so mehrere Versionen und die erste ist einfach eine Textversion?
Genau. Also manche Comic-Leute machen es so, dass es wie ein Drehbuch ist oder wie ein Theaterstück, dass man wirklich immer nur die Information hat, wer spricht und man hat die Dialoge und vielleicht eine kleine Regieanweisung. Finde ich cool und ist effektiv wahrscheinlich, aber ich mache das nicht so. Ich schreibe wirklich einen Text, also wie er im Kinderbuch auch genauso stehen könnte eigentlich. Und gebe mir auch Mühe, dass es ein schöner Text ist, den am Ende niemand sieht. Also Genau, der wird dann einfach umgearbeitet zum Comic. Aber so fällt es mir eben am leichtesten.
Und wie kommst du auf das Thema des Comics? Weil ich hab mir so überlegt, dadurch, dass du für Kinder schreibst, oder das würde mir auf jeden Fall so gehen, dass man ja auch so ein bisschen so einen Anspruch hat an, was will man vermitteln, welche Werte vielleicht auch, welche Geschichten will man erzählen überhaupt. Wie kommst du zu deinen Geschichten?
Ja, also so dieser Anspruch, dass es irgendwie inhaltlich auch sinnvoll sein soll, der kommt eher am Schluss bei mir. Das ist nichts, was ich mir vorher überlege. Das ist eher, natürlich kommen da meine Werte und das, was mir wichtig ist, mit rein. Aber das ist eher so automatisch beim Machen. Aber die eigentliche Geschichte, da habe ich überhaupt keine Absicht. So, ne? Bei Boris Babette und Lauter Skelette war es tatsächlich so, dass ich glaube, mir war langweilig oder ich hatte keine Lust auf die Arbeit, die ich eigentlich gerade zu tun hatte und habe auf einer Website, die nennt sich reimmaschine.de, irgendein Wort eingegeben. Ich kann mich nicht an das Wort erinnern. Es kann sein, dass es Klarinette war, Toilette, was auch immer. Habe auf Go geklickt und dann kommen da eben alle Wörter, die sich darauf reimen. Das ist eine Menge. Und dann habe ich mir die aufgeschrieben, die ich cool fand. Da sind auch Namen dabei. Und irgendwie hatte ich dann auf meinem Zettel stehen Babette, Skelette, Klarinette, Toilette und so weiter. Einfach auf dem Schmierzettel. Und ich hatte schon lange bei mir an der Wand den Namen Boris hängen, weil ich irgendwie fand, das ist ein cooler Name. Vielleicht kommt beim nächsten Buch ein Boris vor. Und irgendwie hat es dann mal zusammengefunden und auf einem anderen Zettel stand Boris, Babette und lauter Skelette. Dann dachte ich gleich, na gut, es ist irgendwie ein cooler Titel, da könnte man was draus machen. Vielleicht sogar ein Buch, vielleicht ein kleines Buch, Bilderbuch, vielleicht so 40 Seiten, eine kleine Geschichte, warum Boris Skelette gut findet und was mit Babette los ist. Genau, und daraus wurde dann ein 160-Seiten-Comic, hätte ich auch nicht gedacht, aber es hat sich irgendwie dahin entwickelt. Also in dem Fall war tatsächlich der Titel zuerst da und dann habe ich überlegt, was es damit auf sich haben könnte.
Und bei Supercool ist es doch so, das habe ich ehrlich gesagt nur so überflogen und nicht so richtig gelesen, anders als das letzte Buch. Jemand geht zur Schule und hat eine Frisur und am Anfang findet die Frisur nicht so Anklang und am Ende haben alle diese Frisur. Ist das so?
Nee. Nice. Nee, also es ist schon sehr nah dran, aber es ist ein bisschen anders, genau. Es ist tatsächlich autobiografisch, die Hauptfigur heißt Tanja, wie ich, und geht eben in die Schule, hat erstmal eine neue Jeansjacke, die wird schon von der Coolen aus der Klasse niedergemacht, weil die nicht cool genug ist, die Jeansjacke. Nachher überredet sie ihre Mutter zu einer neuen Frisur, und zwar eine Kurzhaarfrisur. Dann wird Tanja wieder auf dem Schulhof dumm angemacht von dem blöden Kai, der sagt, bist du ein Junge oder ein Mädchen? Kann man gar nicht mehr sehen mit den kurzen Haaren. So, ne? Und dann ist sie erstmal total schockiert. Das ist ja in einem gewissen Alter, ist es Kindern oft wichtig, ne? Als Mädchen oder eben Junge erkannt zu werden. Ja, am Ende ist aber natürlich alles gut. Und die Coole aus der Klasse sagt, eigentlich coole Frisur, ich will vielleicht auch zum Friseur gehen und sowas. Genau.
Also eine Trendsetterin, aber vielleicht nicht für alle.
Genau.
Genau, aber bei diesem groben Umriss habe ich mich auch gefragt, das ist ja schon eine Geschichte, die auch so eine moralische Komponente, sagen wir mal, drin hat. Sowas von, lass dich nicht verunsichern, mach dein Ding, irgendwie bleib dir treu oder thematisiert ja auch Mobbing und so weiter. Und das habe ich ihn gefragt, sind das bei Kindergeschichten absichtlich solche Geschichten, die man erzählt? Also
ja, ich glaube, es ist gar nicht so eine bewusste Entscheidung. Ich finde einfach, bei Kinderbüchern sollte es irgendwie gut ausgehen und die Kinder mit einem guten Gefühl aus dem Buch gehen lassen.
Ja.
Das ist vor allem der Grund für dieses Ende. Und klar ist es auch die Einstellung, die ich habe, ne? Mach dein Ding. Ob irgendwer sagt, das ist nicht cool oder das sieht dumm aus, ist doch egal. Also, genau. Wenn du deine Haare gut findest, dann ist das gut.
Ja. Das sollte zählen. Ja, ich habe mich gefragt, und ich weiß gar nicht, ob das eine blöde Frage ist, ob der Stil, weil ich mich richtig so rein in so Comics reingedacht habe, ob der Stil, wie man malt, auch schon so ein bisschen vorgibt, für wen man malt, also welche Geschichte man erzählt, weil vielleicht bestimmte Stile besser funktionieren für Kinderbücher oder bestimmte Stile auch direkt ernster sind, weil sie realistischer sind oder so. Hat das damit was zu tun oder würdest du sagen, das ist totaler Quatsch und
Ja, doch, auf jeden Fall, würde ich sagen. Also es gibt ja schon Leute, die einfach einen sehr realistischen, erwachsenen, in Anführungszeichen, Stil haben. Das ist vielleicht weniger für Kinder geeignet und wäre vielleicht ein bisschen weniger gut verkäuflich für Kinder. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sich das dann komplett ausschließt. Mhm. Und andersrum finde ich auch, wenn man irgendwie einen sehr bunten, albernen, vermeintlich kindlichen Stil hat, kann man damit eigentlich auch Erwachsenen-Stories erzählen in Comic-Form, ne? Also ich finde, das schließt sich nicht unbedingt aus. Muss man vielleicht speziell auf den einzelnen Stil gucken, ne? Aber ja, so ein bisschen hat es vielleicht schon damit zu tun, für wen man erzählen will oder für wen man erzählt, ja.
Aber hast du das Gefühl, die Zielgruppe des Buches sind auch vor allem Kinder, oder? Weil ich habe jetzt auch schon mit ein paar Erwachsenen gesprochen, die sich das, ohne dass sie Kinder haben, gekauft und gelesen haben.
Boris Babette und Lauter Skelette. Ah ja, also es ist eigentlich schon die Zielgruppe Kind auf jeden Fall angedacht, aber finde ich richtig cool, wenn andere das auch gerne lesen. Ja. Ich höre auch oft, dass Eltern das zusammen mit ihren Kindern lesen und es auch super lustig finden. Es hat ja auch so ein bisschen zwei Ebenen, Sachen, die Kinder vielleicht nicht so verstehen oder anders verstehen. Die Eltern fühlen sich oft ertappt, wenn man die Mutter sieht, die Workaholic ist und mal gar nicht richtig zuhört, was das Kind eigentlich gerade fragt oder erzählt. Also die Leute finden sich darin, glaube ich, schon wieder und finden es auch dadurch, glaube ich, lustig und relatable.
Ja, und ich kann mir auch gut vorstellen, das kenne ich auf jeden Fall von Eltern aus meinem Freundeskreis, dass die auch immer ganz dankbar sind, wenn sie die Sachen auch gut finden, die Kinder gut finden.
Ja.
Weil ich glaube, Kinder finden ja auch oft Sachen gut, wo die Eltern jetzt denken, aber jetzt warum das? Du könntest doch auch was anderes cool finden. Ich habe gelesen, du machst mit deinem Verleger Michael Grünewald so Comic-Detektiv-Rallys. Magst du mir erklären, was das ist? Das klingt super spannend und ich konnte mir... Also, es ist eine Rallye, in der man Detektiv spielen kann? Nein.
Doch, eigentlich schon,
oh,
ja.
Cool.
Das war ursprünglich auch ein Corona-Format. Mhm. Es gibt alle zwei Jahre in Erlangen den Comic-Salon. Das ist so das wichtigste Comic-Ereignis in Deutschland. Und Corona-bedingt ist das ausgefallen 2020. Die wollten aber trotzdem irgendwas Cooles in der Stadt haben, was in der Stadt sichtbar ist, was Kinder machen können, trotz Corona, weil alles draußen stattfindet und kontaktlos stattfinden kann. Und weil mein anderer Kindercomic Ulf und das Rätsel um die Neue eine Detektivgeschichte ist, was sich einfach so als Rallye oder Schnitzeljagd total anbietet, sind wir irgendwie auf die Idee gekommen, dass man das eben als Rallye gut umsetzen könnte, und zwar mit einem ganz neuen Fall, also der mit dem Fall im Buch nichts zu tun hat, den dann die Kinder quasi zusammen mit den Detektiven aus dem Buch lösen können. In der Stadt. Also es wurden in der Stadt Sachen aufgebaut. Es gab Kisten, die man mit Codes öffnen konnte. Da waren Sachen drin, also teilweise Polaroid-Fotos, die dann die eigentlichen Detektive, also Ulf und seine Freunde, aufgenommen haben, die die Kinder dann da auch mitnehmen konnten, um Indizien zu sammeln. Und dann mussten verschiedene Beweismittel verglichen werden. Es gab auch Fingerabdrücke, die gesammelt werden konnten und dann nachher verglichen werden mussten mit Fingerabdrücken vom Tatort und so weiter. Also in dem Fall von dieser ersten Rallye wurde Ulfs Meerschweinchen Einstein entführt. Genau, es gab dann mehrere Verdächtige, die das gewesen sein konnten. Und ich glaube, bei 10 Stationen insgesamt konnte man dann am Ende rausfinden, wer der eigentliche Täter oder die eigentliche Täterin ist und den Fall eben lösen. Genau. Das kam sehr gut an.
Das kann ich mir vorstellen. Ich krieg fast selber schon ein bisschen Angst.
Also man hat dann auch wirklich eine Detektivmappe bekommen mit Material und da konnte man dann noch die Sachen vor Ort einsammeln und mitnehmen. Genau, also es war einfach ein sehr schönes Format, das sehr gut ankam. Deswegen wurde das für Hamburg adaptiert. Also wir haben das dann in Hamburg-Winterhude nochmal umgesetzt, quasi den gleichen Fall, aber auf Hamburg angepasst. Also wir haben viel geändert, weil es ja auch an den Ort passen muss. Also wir haben auch mit Geschäften vor Ort gearbeitet. In Hamburg kam dann eben ein Friseur von der Route her in Frage. Deswegen hat sich eine Verdächtige geändert, weil dann mit ihrer Frisur quasi was Komisches war und daher konnte man diesen Friseur benutzen. Genau, also mussten einiges an Zeit da nochmal reinstecken, um das umzuarbeiten. Aber auch in Hamburg lief das sehr gut. Das war auch noch während Corona, Lockdown. Es waren Ferien, die Kinder konnten überhaupt nichts machen. Man konnte auch nicht wegfahren. Außer eben diese Rallye zu machen. Ich glaube, es gab am Anfang 1500 Rallye-Mappen, die waren aber nach der ersten halben Woche weg. Dann haben wir das Ganze nochmal online zur Verfügung gestellt. Also die Materialien so umgearbeitet, dass man die auch zu Hause gut ausdrucken kann und dann eben selbst benutzen kann, einfach vor Ort. Und ich glaube, es hieß am Ende, es konnte so nachvollzogen werden, weil man auch Ulf zwischendrin anrufen musste und dann halt dessen, wie viele Anrufe das waren, und so konnte man halt ganz gut nachvollziehen, wie viele Leute unterwegs waren. Es waren 4000 plus Eltern.
Oh, wow.
Also das halt kam einfach sehr gut an. Und es war auch ganz schön, weil das eben während Corona-Lockdown war und die ganzen Litfaßsäulen und Plakatwände in der Stadt waren ja alle ungenutzt. Die waren alle komplett weiß, weil ja nichts stattgefunden hat. Und wir konnten die benutzen und es war, in der ganzen Stadt war Ulf plakatiert, am Hauptbahnhof. Überall gab es nur Plakate für die Ulf-Rallye. Also es war sehr cool.
Aber das war ein Corona-Projekt, das heißt, es ist jetzt abgeschlossen?
Nee, wir haben dann noch eine ganz neue Rallye mit einem neuen Fall für Ulf und seine Freunde in Hamburg-Wilmsburg umgesetzt, außerhalb von Corona, weil das einfach, das kann man ja jederzeit machen, genau. Und es sollen auch noch mehr Rallyes kommen.
Oh, so cool. Ich kriege so ein bisschen das Gefühl, das, was dir bei der Arbeit vor allem Spaß macht, ist dieses Spaß, Kinderspaß bringen.
Ja. Ja, das kann man vielleicht so sagen. Ja. Das ist eben auch immer ganz toll bei den Lesungen, die ich mache, dass ich dann das direkte Feedback von den Kindern habe und wirklich sehe, an welchen Stellen lachen die und was checken die total und machen die total mit. Und das ist einfach super schön zu sehen.
Sind das die Stellen, wo du auch denken würdest, dass sie
ja? Ja, also teilweise noch mehr, bei denen ich gar nicht gedacht hätte, dass das einen großen Lacher gibt, aber ja, funktioniert.
Cool. Sehr gut. Machst du dann auch die Stimmen so nach?
So ein bisschen, ja, auf jeden Fall.
Weil Babette ist ja auch so ein bisschen nuschelig.
Also genau, so. Die Babette, die hat ja einen Sprachfehler, die kann kein S aussprechen. Mhm. Und klar, die spricht generell so ein bisschen anders, die ist ja auch kleiner.
Noch ein anderes Projekt von dir. Plattkinder ist ein Liederbuch für Kinder auf Plattdeutsch. Ist 2018 erschienen. Da ist es aber so, du hast quasi die Illustration gemacht, ne? Und die... die Texte und die Lieder kommen von anderen Menschen.
Genau, das habe ich nur illustriert.
Genau.
Die Lieder sind von Wiebke Kollmorgen und Hardy Kaiser und die restlichen Texte sind von Wiebke Kollmorgen.
Ja, und ist das eine andere Herangehensweise an ein Projekt, wenn du das nur illustrierst?
Ja, klar, dann ist es ja eine Kooperation und man muss eben viel absprechen. Aber es ist auch schön, weil man eben sich nicht alles ausdenken muss. Also ich finde, ich mag beides gerne. Es ist natürlich ein viel schnelleres Projekt, für mich viel weniger Denkarbeit. Wenn es schon was Vorgegebenes gibt, mache ich das super gerne. Aber klar, die anderen Bücher, die dann nur meine Bücher sind, das sind halt meine Babys.
Ja.
Also es ist halt was anderes, es ist beides toll.
Ich glaube, den Gedanken, den ich hatte, war, dass es so faszinierend ist, dass du sagst, es ist weniger Denkarbeit, weil ich glaube, ich Zeichnen super anstrengend finden würde. Weil das ist ja auch kreative Arbeit.
Ja, es ist es auch auf jeden Fall. Und es ist auch anstrengend. Aber so im Vergleich zu dem, wenn man sich alles ausdenkt und vor allem eben sonst Comic macht, ist es einfach sehr viel weniger Arbeit.
Ja.
Ne? Also an so einem Comic arbeite ich schon so zwischen 1,5 und 2 Jahren. Das ist einfach sehr lang. Und natürlich zweifelt man auch andauernd zwischendrin an sich, ob das überhaupt so wichtig ist, diesen Comic jetzt umzusetzen. Will das nachher überhaupt jemand lesen? Kann man sich auch einfach lassen? Aber da, irgendwann ist man natürlich auch an diesem Point of No Return. Wenn ich jetzt ein Jahr reingesteckt habe, ist natürlich auch fertig. Abgesehen davon hat man einen Vertrag unterschrieben.
Und abgesehen davon funktioniert es ja anscheinend.
Das ist aber, man denkt natürlich jedes Mal, ja gut, das war jetzt ein Zufallstreffer. Also dass irgendwie Ulf und das Rätsel um die Neue gut ankam, gut, das habe ich jetzt einmal geschafft. Und währenddessen hatte ich dann eben an Boris Babette und Lauter Skelette gearbeitet und dachte die ganze Zeit, Ulf war echt lustig. Ich habe das Gefühl, es ist jetzt gar nicht lustig, das ist nur halb so gut, dieses Buch.
Oh nein.
Ja, und dann ist es natürlich jetzt erfolgreicher als Ulf, ne? Und an dem Buch, an dem ich jetzt gerade arbeite, habe ich natürlich genau die gleichen Zweifel und Gedanken, dass es nicht halb so gut ist wie Boris Babette und Lauter Skelette. Aber ja, so ist es einfach.
Sind die Bücher, wie unterscheiden die sich voneinander? Also hast du das Gefühl, du hast eine andere Beziehung zu den Protagonisten, also zu Boris ja zum Beispiel, als zu Ulf?
Das würde ich nicht sagen, nee. Also ich würde sagen, ich liebe alle meine Bücher gleich viel und auch die Protagonisten. Ich glaube, da gibt es eigentlich keinen Unterschied, nee.
Wie läuft denn so ein Prozess? Ist es so, dass du was zeichnest und dann steht es? Oder ist es auch so, dass du zwei Seiten mal wieder wegradierst, weil du denkst, ah nee, doch nicht. Diese Bewegung passt doch nicht zu Boris oder diese Aktion oder.
Ja, also normalerweise läuft es bei den meisten Leuten im Comic so ab, dass sie erstmal ein ganz grobes Storyboard machen, so fast mit Strichmännchen. Also so, dass man nur komplett grob weiß, was passiert auf der Seite. Das fällt mir schwer, das kann ich nicht, das mache ich nicht. Ich mache zuerst eine Skizzenseite, die aber schon ziemlich detailliert ist, die eigentlich fast so aussieht wie die fertige Seite, jetzt vom Abstraktionsgrad her, außer dass sie nicht ganz so ordentlich gezeichnet ist. Und diese Skizzen, die werden natürlich viel überarbeitet. Ne? Die Panels, also die einzelnen Kästchen im Comic, wandern dann mal nach hier und dort, bis man halt das Gefühl hat, das passt. Also in diesem Stadium passiert noch ganz viel. Natürlich guckt auch da schon der Lektor drüber und sagt, was er davon hält. Und danach kommt dann erst die Reinzeichenphase, wo man das Ganze dann nochmal in hübsch zeichnet. Ne? Aber auch in der Reinzeichenphase, wenn das alles schon einmal fertig gezeichnet ist, ändert sich trotzdem immer wieder noch was. Also es ist nie ganz fertig. Wäre nicht irgendwann die Abgabe, würde man es noch jahrelang weiter ändern. Es ist einfach so. Ja, bei mir zumindest.
Hast du das Gefühl, ComiczeichnerInnen müssen ihre Figuren, das ist jetzt ein Hot Take, hast du das Gefühl, die müssen die besser kennen, als zum Beispiel, wenn du nur einen Text schreiben würdest? Weil normalerweise liegt die Interpretation der Figur ja auch viel beim Leser oder bei der Leserin zu sagen, wie sieht die eigentlich aus oder wie bewegt die sich oder wie hört die sich an. Also okay, anhören, obwohl wenn du es liest, dann ist es ja auch wieder, du gibst dem ja auch eine Stimme dann. Aber gerade weil du zeichnest, habe ich mich gerade gefragt, ob du dann wirklich auch guckst, was für Bewegungen macht denn Babette? Also was passt denn zu diesem Tier oder zu dieser Gestalt?
Ja, ich glaube, ich kann es nicht beurteilen, weil ich die andere Seite ja nicht kenne. Also ich habe ja noch nie was nur geschrieben, was dann keine Bilder hatte. Also ich glaube, es ist einfach anders, würde ich sagen. Genau, man muss, wie du schon gerade meintest, halt eher wissen, wie bewegen die sich, wie sehen die in welcher Situation aus, was man vielleicht nicht en Detail beschreiben würde in einem Roman. Ne? Das wahrscheinlich schon, aber ich würde sagen, man kennt sie anders.
Ich finde es auch schön, dass du gesagt hast, du setzt dich erst mit den Figuren auseinander, also durch die Figuren an die Geschichte sozusagen. Und das hat man ja am Anfang deines Buchs auch. Ne? Also man lernt ja erst die Figuren kurz kennen, wer das so ist, und dann fängt man an zu lesen. Also im Grunde macht man ja als Leserin den gleichen Prozess durch, den du als Autorin, ist mir gerade aufgefallen, dass es irgendwie eine schöne Parallele ist.
Ja, das stimmt. Die werden immer am Anfang einmal vorgestellt, weil es sind bei mir auch oft nicht so wenige Protagonisten. Ich finde immer, dann ist es wichtig, dass man in der Not nochmal vorne an den Anfang blättern kann, um nochmal nachzugucken, okay, wie heißt die Person jetzt nochmal, wer ist das? Genau. Aber die Protagonisten sind mir einfach sehr wichtig. Also das ist für mich so das Herz des Buchs.
Ja, und weil man ja wahrscheinlich im Comic auch nicht so viel Kontextmöglichkeiten hat wie in einem Roman. Also du kannst ja nicht die eigenen Gedanken, also natürlich, du kannst so Gedankenblasen machen, aber du hast nicht so viele Textelemente, nicht so lange Textelemente, wo man nochmal sagen kann, das ist jetzt die Nachbarin, die XY, keine Ahnung, nochmal eine große Einführung in die Person, wenn sie dann auftaucht.
Ja, genau, zumindest wird es dann vielleicht nicht der ansprechendste Comic, ne? Wenn man zu viel Text hat, dann ist irgendwann kein Platz mehr für das Bild, dann wird es irgendwann nicht mehr so ansehnlich. Ja, es ist auf jeden Fall besser, sich relativ kurz zu fassen in den Sprechblasen und in den Textpassagen.
Fällt dir das leicht oder ist das auch so ein Kürzungsprozess?
Ich würde eigentlich sagen, das fällt mir tatsächlich eher leicht. Mhm. Also ich glaube, ich würde sowieso nicht so lange Texte schreiben. Ich glaube, es ist eher mein Ding, mich kurz zu fassen.
Ja, dann ideal. Ich habe keine Fragen mehr, außer du hast das Gefühl, wir haben über irgendwas noch gar nicht gesprochen.
Ich würde nur sagen, die Leute müssen Kindercomics kaufen. Ich habe immer noch Begegnungen mit BuchhändlerInnen oder Eltern, die Angst vor Kindercomics haben und denken, das wären keine wertvollen Bücher für die Kinder. Die Kinder sollen lieber ein richtiges Buch lesen. Das finde ich sehr schade, weil die Form einfach gar nichts über den Inhalt sagt. Auch ein Comic kann tolle Inhalte vermitteln.
Aber ist das wirklich die...
Ja. Warum also nicht mehr überall, aber es ist schon zum Teil so, dass Buchläden auch mit großer Kinderbuchabteilung gar keine Comics haben und sagen, das wäre nicht deren Zielgruppe, aber deren Zielgruppe sind offensichtlich auch Kinder. Mhm. Das finde ich einfach schade und irgendwie gemein.
Wahnsinn, weil Comics so viel assoziiert werden mit Ich frage mich gerade, womit die assoziiert werden. Mit Marvel? Nein. Also, dass man so Action...
Ja, manchmal gehe ich probeweise in Kinderbuchläden oder Buchläden und frage, ob die auch Kindercomics haben. Und die sagen dann, nee, lustige Taschenbücher haben wir nicht.
Ah.
Also auch nichts gegen lustiges Taschenbuch habe ich sehr gerne gelesen als Kind. Da möchte ich gar nichts gegen sagen. Aber das ist halt die Assoziation zu Kindercomics. Ich glaube, also ich habe das Gefühl, die Leute, die mit den tollen Kindercomics in Kontakt kommen, das sind die Leute, die das total toll finden, die die gerne verkaufen, die gerne verschenken, die totaler Fan sind. Die Leute, die sich da total vor verschließen, die haben die halt einfach gar nicht gesehen.
Ja, die haben die gar nicht auf dem Schirm.
Ja.
Wahnsinn. Also, gutes Abschlusswort. Gib Kindercomics eine Chance.
Ja, bitte.
Dann danke ich dir für das Gespräch.
Sonja. Ja, danke dir, Frieda. Es war sehr schön.
Und ich danke auch allen, die zugehört haben, wie immer, für euer Interesse und für eure Zeit. Bis zum nächsten Mal.
Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.